ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Sie bezeichnet ihre Arbeit eben auch als Living Autobiography. Und das sieht man bei jedem Kunstwerk von ihr. Das ist Teil ihrer tragischen Lebensgeschichte.
Herzlich willkommen zum Podcast im Haus am Mitford Place. Heute mit Gabi Biesinger.
Hallo.
Und mir, Franziska Hoppen. Die nächsten Wochen hier werden politiklastig. Wir sitzen alle auf gepackten Koffern, denn jetzt beginnt ein Marathon an Parteitagen. Du, Gabi, machst den Auftakt mit Reform in?
Ja, in Birmingham. Ich freue mich. Es wird bestimmt sehr interessant.
Spannend.
So ein bisschen, ja, gruselig wahrscheinlich.
Christoph und ich gehen zum Labour-Parteitag nach Liverpool und dann fahre ich nochmal mit Sven zu den Conservatives nach Birmingham. Also hier schon mal ein Spoiler auf die nächsten Podcast-Folgen.
Politics.
Es wird um die großen 10 Fragen in diesem Land gehen. Und deshalb dachten wir beide uns, nicht, dass dann die Kultur zu kurz kommt. Wir machen besser eine Kultursonderfolge diesmal. Mhm. Und wie sollte es anders sein, Gabi? Du warst vor allem unterwegs, um den Kulturwellen Futter zu liefern. Und ich erinnere mich, dass du an einem Montag vor 2 Wochen mit erhobenem Terminplaner ins Meeting kamst und regelrecht begeistert warst, dass Tracy Emin eine neue Ausstellung hat. Und wer jetzt im Hinterkopf kramen muss, wer nochmal genau Tracy Emin war, mir ging es ehrlich gesagt genauso. Also bring uns doch nochmal auf denselben Stand. Wer ist diese britische Künstlerin?
Ja, kurz zum Werdegang, geboren 1963, hat einen Zwillingsbruder Paul, mit dem sie auch eng verbunden ist, gehört zu diesen Young British Artists wie Damien Hirst, den kennt man mit den Haien in Aspik oder auch
den Punkten.
Oder Sarah Lucas, das ist die mit diesen Frauenkörpern aus Damenstrumpfhosen, mit der hat Tracy Emin auch mal zusammen einen Laden betrieben. Und ich habe mir dann auch mal ihre Autobiografie durchgelesen, Strangeland. Sie ist Tochter einer englischen Mutter mit Roma-Wurzeln und eines türkisch-zypriotischen Vaters. Sie ist mit 13 von der Schule gegangen, hat als Teenagerin eine Vergewaltigung hinter sich, hatte später eine Abtreibung, hat also ein echt hartes Leben schon mal als Start gehabt. Und ich habe vor 10 Jahren, habe ich nochmal nachgeguckt, 2014, Tracy Emin das erste Mal persönlich eben auch bei einer Ausstellung wie jetzt in der White Cube Gallery getroffen. Und damals war sie total auf Krawall gebürstet, wie das auch so zu ihrer Persönlichkeit gehörte oder auch zur künstlerischen Erwartung. Und sie hat damals erklärt, erfolgreiche Künstlerinnen könnten keine Kinder haben, weil sie das zu sehr von ihrer Arbeit ablenkte. Und Männer wären dem Stress nicht gewachsen, dem berufstätige Mütter so ausgesetzt seien. Und damit hat sie die ganzen Kameramänner, die da alle vor ihr vor dem Podium standen, gegen sich aufgebracht. Und sie war also immer drauf aus, Kontroversen auszulösen. Und so richtig bekannt geworden ist sie mit ihrem Werk My Bad. Das wurde 1999 für den Turner Prize nominiert. Sie hat ihn zwar nicht gewonnen, aber trotzdem ist es allen im Gedächtnis geblieben. Das ist so ein ungemachtes Lotterbett mit Kippen, leeren Schnapsflaschen, benutzten Kondomen. Und das wurde dann 14 Jahre später bei einer Auktion für 2,2 Millionen Pfund verkauft.
Wow. Dieses Bett habe sogar ich noch in Erinnerung. Mhm. Das war so eine wichtige Arbeit, weil es eine große Diskussion angeregt hat darüber, was eigentlich Kunst ist und Kunst darf. Die Kritiker haben gesagt, einfach so ein benutztes Bett da ins Zimmer stellen, das ist doch keine Kunst, das kann ja jeder. Und andere fanden es genau deshalb wichtig und richtig, weil es so offene und ehrliche Einblicke in das Leben vieler Frauen hinter den Kulissen liefert. Da lag ja dann auch Unterwäsche mit Periodenblut.
Ja, und auch Kuscheltiere und sowas. Also
Schwangerschaftstests. Ja. Die einen fanden es übertrieben provokant, andere wieder langweilig, weil es eben ein normaler Alltagsgegenstand war. Also es ist eine richtige Diskussion um dieses Bett entbrannt. Und das war aber nicht ihre einzige kontroverse Arbeit.
Nee, das ging dann ja weiter. Also sie hat zum Beispiel dann auch ein Zelt mit den Namen all ihrer Liebhaber bestickt. Und da waren die Wände ganz schön voll. Und sie hat aber inzwischen auch, ich sag jetzt mal, seriöse Aufträge im öffentlichen Raum. Also sie ist so gesettelt, zum Beispiel, wenn man in King's Cross ankommt mit dem Eurostar auf dem Bahnsteig, dann sieht man eine riesengroße Neon-Krakelschrift über der Bahnhofshalle. I want my time with you. Das ist Tracy Emin.
Ach, das ist sie auch. Ja.
Genau. Und sie hatte jetzt unlängst, als die National Portrait Gallery ein paar Jahre lang renoviert wurde, hat sie eben den Auftrag bekommen, die Türen neu zu gestalten. Und das sind solche Bronze-Reliefs geworden. Und du hast das so angesprochen, sie liefert so Einblicke, wo manche auch sagen, die will ich vielleicht gar nicht haben. Und sie bezeichnet ihre Arbeit eben auch als Living Autobiography. Und das sieht man bei jedem Kunstwerk von ihr. Das ist Teil ihrer tragischen Lebensgeschichte, ihrer Suche nach weiblicher Identität. Es geht immer um Verwundbarkeit, Abhängigkeit, auch immer darum, sich nicht aus ungesunden Beziehungen befreien zu können. Zum Beispiel ihr aktueller Ausstellungstitel I Followed You to the End. Also ich bin viel zu lange bei dir geblieben und habe den Absprung nicht geschafft. Und natürlich entsprechend expressiv immer ihre Kunst, viele nackte Körper, Sexdarstellungen, viel jetzt auch bei der aktuellen Ausstellung Karminrot, Blut wie getrocknetes Blut. Und ja, das gefällt vielen Leuten vielleicht auch einfach nicht besonders gut.
Aber der Grund, warum du dich jetzt so gefreut hast, dass es eine neue Ausstellung gibt, hängt ja auch damit zusammen, dass es eine Weile still um sie geworden war, ne? Also sie gilt ja als eine der renommiertesten Künstlerinnen, hat zig Ausstellungen gehabt, musste sich dann aber zurückziehen. Was war da los?
Ja, 2020 wurde bei ihr Blasenkrebs diagnostiziert und zwar ziemlich heftig schon fortgeschritten. Und sie hat da jetzt rückblickend auch ein bisschen so ihren Lebenswandel für verantwortlich gemacht, hat gesagt, ich habe immer viel zu viel geraucht, auch getrunken. Und dann hat sie eine wirklich sehr schwere Operation gehabt, hat jetzt einen künstlichen Blasenausgang, Stoma nennt man das. Also sie hat so eine Stelle in der Bauchdecke, wo ein Urinbeutel angeschlossen werden kann. Und sie hat das jetzt in diesem Pressegespräch, was ich eben verfolgt habe, geschildert. Sie war eigentlich fast relativ sicher, dass sie werde sterben müssen, wenn nicht während der Operation, dann nach der Operation. Und sie hat das sehr ergreifend erzählt. Sie hat dann kurz vor der Operation den Arzt gefragt, wenn das hier durch ist, kann ich dann einen Hund haben? Und dann hat der Arzt gesagt, ehrlich gesagt nicht. Kann ich vielleicht, wenn das ein alter Hund ist, kann ich den haben? Nee. Wenn das ein Rettungshund ist, kann ich den haben? Nee, also ein Hund wäre, glaube ich, nicht gut
weil's
für
zu
sie,
anstrengend
weil
wäre.
Es zu anstrengend wäre. Und da hat sie gesagt, dieses Gespräch, danach hätte sie den Eindruck gehabt, sie wird das nicht überstehen. Und umso glücklicher ist sie jetzt, dass sie sagt, so, es ist wahrscheinlich nicht vorgesehen gewesen, dass ich noch da bin, aber ich bin noch da. Und sie hat jetzt zwei Katzen, Teacup and Pancake.
Immerhin.
Die tauchen auch auf ganz vielen Bildern auf.
Also sie hat sich dann aber doch zu einigem aufgerafft, eben für diese neue Ausstellung. Also ich vermute, ihre jüngsten Erfahrungen, ihre Krankheit fließen damit ein. Was gab es da zu sehen?
Ja, also um eine Sache mal rauszugreifen, ein Video, Tears of Blood heißt das. Und in diesem Video hat sie sich selbst gefilmt und man sieht eben diesen künstlichen Blasenausgang an ihrer Bauchdecke. Und wenn man das sieht, weiß man erst gar nicht so richtig, was man da sieht. Es sieht aus wie so eine pulsierende, glasierte Cocktailkirsche eben auf dem Bauch. Und sie sagt eben, wenn man den Urinbeutel wechselt, dann tritt da Blut aus oder auch das, was sie getrunken hat. Und in den Zeitungen war auch zu lesen, überlegen Sie sich, bevor Sie in den Raum mit dem Video gehen, ob Sie das wirklich sehen wollen. Ich fand es jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Ich finde, man kann sich da gut drauf einlassen. Und sie hat sehr offen darüber geredet, eben wie sie mit ihrer Krankheit umgeht. Ich habe da auch jetzt mal zwei Töne mitgebracht. Sie sagt, wenn ich den Beutel nicht dran habe, dann muss ich ständig aufs Klo rennen. Und das ist peinlich, wenn ich zum Beispiel wichtige Leute treffe, so wie den König. Der hat ihr nämlich im Sommer die Ritterwürde verliehen. Wir hören uns das mal an.
I think I need the loo. Sometimes I'll have to meet very important people, like the King, for example. And I think, oh my God, what am I going to do?
Also man merkt das schon, sie hat da auch also eine humorvolle Art, damit umzugehen. Und sie sagt eben ganz bewusst, dass sie das öffentlich gemacht hat, damit das nicht so peinlich ist, wenn mal was schief geht. Also sie hat dann erzählt, zum Beispiel bei Chanel ist mal der Urinbeutel geplatzt, aber da wussten die ja, was da passiert ist. Und sie sagt eben, sie findet es schade, wenn Leute das verheimlichen. Sie findet es ehrlich gesagt auch schön, ihre Verwundung zu zeigen. Und das haben sie dann eben künstlerisch auch wieder mit einer übergeordneten Bedeutung versehen, die Wundmale Jesu, aber ganz generell eben auch das Thema Leid.
I don't want to keep it a secret. And a lot of people with stomas, they keep it a secret. So on top of all the pain and everything as well, they keep it a secret, which is a double problem, because when something does go wrong, it's like weird. So I thought it was quite good for people to see it, that it was quite useful, but also it's quite beautiful. I think it's a beautiful image, and of course there's references to the wound of Christ. Of course there's references to suffering.
Toll für sie, dass sie das als schön empfinden kann.
Ja.
Und wieder aber spricht sie ja für viele Frauen damit, die vielleicht nicht unbedingt ein Stoma haben, aber wie viele Frauen haben Blasenschwäche und ein Problem mit ihrem Beckenboden?
Ja.
Und sie spricht völlig öffentlich darüber und spricht ja nicht nur, sie hat ja auch, wenn
in
ich
ihrer
richtig,
Tasche
genau.
den Beutel dabei. Genau, sie hat so eine große graue Handtasche und da hat sie dann auch den Beutel rausgehoben, der war in so einem weißen Säckchen verpackt und sagte, ja hier, den schleppe ich mit mir rum.
Und du konntest sie dann auch treffen? Du hast...
Also sie wurde da ganz gut abgeschirmt und es gab eben dieses Pressegespräch, dann durfte aber, also sind so ein paar Leute hin und sie hat so ein bisschen geredet, aber es gab eben keine Einzelinterviews, nur die BBC hat eins gekriegt und dann habe ich gesagt, oh, ich hätte ja so gern ein Foto, weil für unseren Podcast, für diesen
brauchen
Podcast
wir ja
brauchen
immer
wir
ein
Foto.
Ja.
Und dann hat ihr Assistent hat so mit dem Kopf gewiegt und hat gesagt, na gut, a quick one. Und dann hat er uns beide fotografiert und das hat mich sehr gefreut.
Und wie war sie so?
Sie ist wahnsinnig freundlich. Sie ist, also ich fand sie auch, als ich sie vor 10 Jahren erlebt habe, freundlich ist sie immer gewesen. Aber da war immer dieses, ich muss hier jetzt auch gerade nochmal wieder eine Kontroverse auslösen. Mhm. Und ich meine, vielleicht ist das jetzt ihre Kontroverse, dass sie so offen über diese Behinderung, wie sie sie ja auch nennt, spricht. Dass sie sagt, ich mache das, was mit meinem Körper passiert, ist sehr, sehr öffentlich und zeige euch das allen. Also das ist jetzt im Moment ihre Kontroverse. Aber sie ist eine sehr freundliche, lustige Frau.
Und was fasziniert dich an ihrer Kunst?
Also, dass die so ohne Filter ist. Und so ist sie auch im Umgang. Und dass sie wirklich sich traut, da habe ich echt Mut und Respekt vor, wirklich ihr Innerstes nach außen zu kehren und ihren Schmerz und das alles so expressiv an die Wand zu werfen, auf die Leinwand zu werfen, da habe ich echt Respekt vor.
Wer diese Ausstellung sehen möchte, kann das im White Cube tun. Dazu können wir auch noch was kurz sagen. Ich war da noch nie, aber habe gelernt, das ist eine der bekanntesten kommerziellen Galerien für Gegenwartskunst in Großbritannien. Und den Namen White Cube, also weißer Würfel, hat diese Galerie, weil der Raum, glaube ich, wie ein weißer Würfel aussieht.
Genau, also innen ist alles weiß, es gibt mehrere Räume und irgendwie so, denkt man kurz, ist das hier Krankenhaus, Arztpraxis, also alles sieht sehr septisch und ohne Ablenkung, dass die Kunst ihre ganze Wirkung entfaltet. Und diese White Cube ist jetzt über, die haben in London, Hongkong, Paris, New York, West Palm Beach, also haben die überall Niederlassungen, die überziehen die ganze Welt. Ich habe dann auch mal nach Preisen gefragt, aber da wollte mir dann keiner was sagen. Da müsste man, glaube ich, hinter verschlossenen Türen Verhandlungen
führen. Ein neues Bild für unser Treppenhaus.
Genau, so ein kleines Tracy-Event kaufen wollte.
Von den weißen Würfeln an die frische Luft und zwar an den Trafalgar Square. Das ist ja einer der bekanntesten Plätze hier in London, ziemlich im Zentrum vor der National Gallery. Darauf gibt es 2 große Springbrunnen, eine lange Säule, Löwenfiguren und 4 Sockel, von denen 3 immerhin historische Statuen obendrauf haben, nur der 4. nicht. The 4th Plinth blieb damals aus Kostengründen leer. Und wird seit einigen Jahren deshalb mit wechselnden unterschiedlichen Kunstwerken bespielt. Mal gibt es da eine Sahnehaube mit Kirsche, mal ein überdimensionales Buddelschiff oder das Skelett eines Pferdes. Und jetzt war wieder ein neues Kunstwerk dran und du durftest es dir angucken.
Ja, ich war ob der Beschreibung erstmal gar nicht so erwartungsfroh, aber dann war das eine... doch wieder eine wahnsinnig interessante Geschichte. Also das Kunstwerk erstmal heißt Mil veces un instante, 1000 Mal in einem Augenblick und ist von der mexikanischen Künstlerin Teresa Margolles. Und auf diesem Sockel installiert hat sie so ein Drahtgestell mit 726 Gipsmasken. Mhm. Und diese Masken sind, was man ja eigentlich sonst als Totenmasken kennt, es sind jetzt eben Lebendmasken, abgenommen von den Gesichtern non-binärer und Transmenschen aus London und Mexiko. Und diese Künstlerin ist sehr interessant. Sie war so ganz in Schwarz gekleidet, so eine kleine zierliche Person, ganz lange schwarze Haare, hatte so eine Schirmmütze, die sie total ins Gesicht gezogen hat.
hätte so ein sie bisschen fast nicht erkannt unter ja, all den Leuten.
Ich habe nämlich lange, ich hatte ein Foto von ihr gesehen und dann waren aber auch viele ähnliche Menschen da und es dauerte eine Weile, bis ich raus hatte, wer sie denn ist, weil sie auch nicht redete zur Eröffnung, sondern nur andere Leute. Und dann habe ich mal mein letztes Spanisch rausgekramt, weil sie auch, es hieß, ja, Interviews werden mit Dolmetscher gemacht. Dann dachte ich, ja, da kann ich jetzt auch nicht so viel mit anfangen und habe ihr dann immerhin eine Frage gestellt und sie hat mir dann eben erklärt, was das für sie für eine Bedeutung hat mit diesen Gipsmasken, dass sie eben dann ein Teil der Person selbst werden, von denen sie die abgenommen hat und man sieht dann auch selbst von unten aus der Ferne, da kleben noch Wimpern oder Flüssigkeiten in den Masken wie Schweiß oder Make-up und sie sagt, mit der Zeit wird jede dieser Masken durch Wettereinflüsse in unterschiedlicher Art und Weise verwittern. Vielleicht fliegt da mal ein Vogel drüber, der einen Samen fallen lässt, dann wächst da was drin. Mhm. Und so wird also durch diese Witterungseinflüsse neues Leben erzeugt. Und sie hat eine total interessante Geschichte. Sie hat als Forensikerin in einer Leichenhalle in Mexico City gearbeitet, als sie zur Kunst gekommen ist. Und so hat sie eben diese Todesthemen und Bezüge zum Tod in ihrer Kunst. Sie ist jetzt regelmäßig bei der Biennale schon zu sehen gewesen, in Venedig. Also ist angekommen, kann man mal sagen. Und sie engagiert sich eben sehr für die Trans-Community und hat in Mexiko ein Kunstkollektiv gegen Ganggewalt gegründet. Und mit ihrem Werk möchte sie eben auch an eine getötete Freundin erinnern. Carla, ebenfalls Künstlerin, Folksängerin und Prostituierte, wurde Weihnachten 2015 in Mexiko ermordet.
Und dieses Kunstwerk hat für relativ viel Aufmerksamkeit gesorgt. Es waren erstmal viele Menschen da, mit denen du dich ja dann auch unterhalten hast. Was waren das für Zuschauer dort?
Ja, es waren eben ganz viele von diesen Londoner Menschen da, die ihre Gesichter für die Masken gegeben hatten. Also aus der Londoner Trans-Community. Und ich habe mich zum Beispiel länger unterhalten mit Diana, 54 Jahre. Die war sehr elegant gekleidet, Damenstrickjacke, Buntfaltenhose, Dutt am Kopf und hat mir erzählt, sie lebt seit 25 Jahren als Frau und hätte nicht gedacht, dass sie erlebt, dass ein Kunstwerk, das Trans-Themen thematisiert, mitten auf dem Trafalgar Square steht und hat dann gesagt, also sie guckt schon dankbar darauf, welche Fortschritte es in ihrer Lebenszeit gegeben hat. Als sie Kind war, wurden Homosexuelle einfach dafür, dass sie homosexuell waren, in den Knast geworfen. Da sind wir viel weiter gekommen. Trotzdem, auch ein Freund von Diana wurde in der Nähe des Trafalgar Squares ermordet. Viele, mit denen ich da gesprochen habe, haben Gewalterfahrungen in ihrem Umfeld oder auch persönlich. Und haben da hochgeguckt und haben gesagt, ja, wir sind jetzt hier in diesem zentralen Punkt, aber wir wollen damit nichts Besonderes sein. Wir wollen einfach nur wir selbst sein und damit in Ruhe gelassen werden.
Also ich komme ja aus Berlin, da werden immer mal wieder Transmenschen angegriffen auf der Straße. Ja. Ich habe mal geguckt, wie hier eigentlich die Lage ist und gelesen, dass im vergangenen Jahr die Gewalttaten gegen Transmenschen auf einem Rekordhoch in Großbritannien waren. Und zwar 4.700 Fälle von Hassverbrechen macht ungefähr 12 Angriffe pro Tag. Die gemeldeten Angriffe sind das. Und das Innenministerium macht in einem Bericht die Kommentare von Politikern und von Medienschaffenden dafür verantwortlich, dass die Diskriminierung so zugenommen hat. Und in diesem Zeitungsartikel las ich dann als Beispiel Rishi Sunak, Ex-Premierminister, der gesagt hat, a man is a man and a woman is a woman. Also ein Mann ist ein Mann, eine Frau ist eine Frau, obwohl die Medizin heute eigentlich weiter ist. War das auch Motivation für dieses Kunstwerk, dass eben die Gesellschaft doch noch nicht so tolerant und so weit ist?
Unbedingt. Also die, mit denen ich gesprochen habe, sagen, sie erhoffen sich, dass die Leute da mal stehen bleiben. Also werden ja jetzt in den nächsten 2 Jahren Millionen Touristen vorbeischlendern, dass sie die Tafel lesen und verstehen, was ihnen da gezeigt wird. Und Twynham zum Beispiel hat mir gesagt, ich hoffe, dass sie dann ins Grübeln kommen, ob diese transfeindliche Rhetorik, die im Moment an vielen Stellen zu hören ist, wirklich vertretbar ist und ob sie sich nicht besser darauf einlassen können, dass Menschen mit Trans-Erfahrung Teil unserer Gesellschaft sind. Und wo du jetzt nämlich sagst, hier auch die Medien sind dafür verantwortlich. Ich habe mir die Rezensionen angeguckt in den Zeitungen nach der Veröffentlichung des Kunstwerks quasi. Und zum Beispiel der Daily Telegraph, konservatives Blatt, schreibt, who dumped that old fridge in Trafalgar Square? Ja. Also wer hat den alten Kühlschrank auf dem Trafalgar Square abgestellt in Anspielung auf die Form dieses Kunstwerks?
Das ist ja tiefgründige Kritik.
Da kann man ja sagen, ich finde das hässlich, das ist ja nicht das Problem. Aber Aber was mich viel mehr irritiert hat, ist dann eben die Einordnung, dass der Autor hier schreibt, should the fourth plinth be a soapbox for identity politics? Also sollten wir diesen Sockel dafür hergeben, dass da quasi in Seifenopernmanier Identitätspolitik dargestellt wird. Margoyes work feels as alien as a spaceship from a faraway planet. Also dieses Werk wirkt wie ein Raumschiff von einem fernen Planeten. Also wirklich die deutliche Erklärung, dass man mit diesem Thema nichts zu tun haben möchte und dass das keinen Platz hat auf dem Trafalgar
also
Square.
Also als da diese überdimensionale Sahnehaube auf dem Fußblinz stand, hatte ich eher das Gefühl, dass es Alien ist. Aber gut, der Telegraph ist eben auch ein sehr konservatives Blatt.
Ja, jetzt habe ich sehr viel geredet, dabei hast du natürlich auch was erlebt und das wollen wir jetzt hören und es passt auch so ein bisschen thematisch dran. Du warst nämlich in Sachen Rocky Horror Picture Show unterwegs.
Ja, weil dieses Musical, das es seit Jahrzehnten gibt, die Uraufführung war 1973, jetzt ab Halloween wieder durch Deutschland tourt und im Rahmen dessen gab es jetzt schon mal eine Presseeinladung hier in London mit den neuen Schauspielern, Musicalsängern und auch mit Patricia Quinn aus dem alten Cast.
Und du hast ein Foto mit Sky Dumont, auf das ich nun ein bisschen neidisch
ja.
bin.
Sky Dumont, den ja viele Deutsche als Schauspieler und als Synchronsprecher kennen dürften, der ist in diesem Musical der Erzähler. Ich muss gestehen, ich habe das Musical noch nicht geschaut, das kommt noch. Aber ich habe mir sagen lassen, das Musical selbst ist auf Englisch und der Erzähler bricht immer so die vierte Wand zum Publikum, also erklärt dem Publikum ganz direkt, was da gerade passiert und das Publikum redet im besten Fall, schimpft auch manchmal mit ihm. Und ich nahm ihn mir dann zur Seite und ich hatte mir im Kopf schon ganz genau zurechtgelegt, ganz philosophisch, wie ich diesen Beitrag erzähle. Das ist ja ein Musical, es geht um ein sehr spießiges Paar, das durch komplizierte Umstände in einem Schloss landet, wo ein Master, ein Alien lebt, der sich den sexuellen Versuchungen hingibt und dieses Paar entspießt. Und ich dachte mir, das ist vielleicht genau das Musical. Es geht um Befreiung, um Selbstfindung, um Identität, das Deutschland jetzt gerade inmitten dieser konservativen Welle brauchen könnte. Und ich fragte ihn also, Herr Dumont, was ist denn die Botschaft dieses Musicals? Und er guckt mich nur an und zieht die Augenbraue hoch und sagt, das ist eine so deutsche Frage. Dieses Musical hat keine tiefere Botschaft. Es geht darum, Spaß zu haben. Es geht einfach um Spaß. Die Zuschauer sind also angehalten, wirklich mitzumachen. Die dürfen reinbrüllen mit Wasserpistolen, Wasser auf die Bühne schießen, Reis auf die Schauspieler werfen. Und es klingt nach einer spannenden Erfahrung, auf die ich mich freue.
Gut, ja, also dringend, dass du das mal ausprobierst, wie das ist, Reis auf die Bühne zu werfen. Normalerweise wird man ja dazu angehalten, die Klappe zu halten und nicht mitzusingen. Da kommt es ja manchmal zu unangenehmen Situationen, wenn Menschen das doch tun. Und neben der berühmten Person Sky Dumont, die du getroffen hast, wart ihr auch noch an einem ganz speziellen Ort, nämlich wo das allererste Mal dieses Musical überhaupt im Theater aufgeführt wurde. Ne?
Das Theater Upstairs. Und du hattest mir schon gesagt, das ist ganz süß, geh da mal hin. Das ist im wahrsten Sinne ein Theater über dem Theater, nämlich über dem Royal Court Theatre, was eines der wichtigsten in London für avantgardistisches, zeitgenössisches Theater ist. Das ist wie so eine Art ausgebauter Dachstuhl. Es ist nicht besonders groß, ist alles ganz schwarz. Heute passen rund 90 Menschen rein. Damals, als es 1969 eröffnet hat, waren es so um die 60 Menschen. In der Mitte ist wie so ein langer Laufsteg und rechts und links sitzen die Menschen dann auf Bänken. Und das war schon immer eher so gedacht für kleinere, experimentellere Produktionen und 1973 dann eben das erste Mal die Rocky Horror Show mit ihrer Uraufführung. Und es war einfach so witzig, dieses Theater über dem Theater. Du gehst da irgendwie durch den Seitengang, kletterst da hoch und da habe ich wieder realisiert, wie viele Theater es sind. Ja. Über 240 es in London gibt. Wie viele davon hast du schon gesehen, würdest du sagen?
Naja, wenn man das mal so hochrechnet, also ich glaube, eigentlich sind es weniger, als man denkt, weil man immer auch gerne in dieselben geht. Aber ich erinnere mich auch an wildeste Pub-Theater, wo dann im Rosemary Pub auch oben irgendwie 10 Leute die Bronte-Schwestern rezitiert. Also keine Ahnung, vielleicht 30.
Also es gibt noch einige Theater, die wir uns angucken können für einige Podcast-Folgen. In diesem Sinne, das war's von uns. Wir freuen uns immer über Kommentare, Kritik und Anregungen. Gerne an podcast.london@ndr.de. Tschüss sagen
Gabi Biesinger
und Franziska Hoppen.
Tschüss.
Hi, ich bin Philipp Abresch vom Weltspiegel-Podcast. Wir blicken jede Woche in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD.
Ich bin in Hamburg-Lockstedt im warmen Podcast-Studio. Wo seid ihr gerade?
Ich bin in Kiew.
Sehr abgelegen auf der Insel Shikoku im Süden Japans.
Der Darien-Dschungel ist genau an der Nordgrenze zu Kolumbien.
Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben.
Als Journalistin hier habe ich halt einfach sehr oft die Polizei mir auf den Fersen.
Die Menschen haben dort einfach ein ganz konkretes Problem. Die haben nämlich keine Müllabfuhr.
Weil in diesem Dschungel, da operiert das organisierte Verbrechen.
Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang. Der Weltspiegel-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.